Rainer, willkommen bei Radio Wolf. Schön, dich wieder bei uns zu haben. Magst du ein paar Worte nochmal sagen zur Erinnerung an die Leute, was deine Arbeit ist? Du arbeitest mit Führungskräften, du arbeitest auch, ich sage mal, Sinnorientierung in Gesellschaft, Sinnorientierung in der Wirtschaft. Bist mit Menschen zusammen, die hier große Verantwortung übernehmen. Wie wirst du in ein paar Worten deine Arbeit skizzieren?
Ja, danke. Danke für die Einladung zurück ins Studio von Radio eWolf. Und ja, auf deine Frage eingehend. Also ich arbeite mit Führungsteams in aller Regel. Da geht es darum, zu verstehen, was braucht eigentlich die Welt von uns als Team und nicht nur, was ist der Sinn, warum wir da sind. Das ist eher so die allererste Frage. Und dann ist die zweite, wen betrifft es noch und wie können das Geschäftsmodell, die Strategie, wie kann die ganze Organisation im Grunde dann auch den vielen Anforderungen und Sinnbedarfen rund um eine Organisation dann richtig dran, wie kann das dem entsprechen, wie kann das also eine Passung geben, sodass das Ganze als sinnvoll, als eine ganze sinnvolle Gestalt erfahrbar ist. Das ist, was eigentlich unser Strategieansatz ist. Also wenn ich sage, unser, der Friendly ist die Organisation, wo wir mehrere Berater sind, die das zusammen machen. Dann habe ich ja lange bei der Europäischen Union gearbeitet und da gab es Menschen, die aus ganz verschiedenen Kontexten dann aber gleichzeitig für den ganzen europäischen Kontinent Dinge gestalten sollen und das auch tun. Und da habe ich viele Leute getroffen, die hatten ihren Sinn zwischendurch verloren. Sehr Leute kommen dahin sehr idealistisch und dann hängen sie irgendwie in einer bürokratischen Situation und haben den Eindruck, dass das alles sinnleer ist, was sie da wirklich tun. Und da war ich Karrierecoach dort und hatte dann Leute getroffen, die haben dann ja gefragt, Rainer, wo finde ich denn hier noch einen guten Job? Also gehen wollten sie auch nicht so. Das ist, insgesamt gab es schon noch einen Sinn, aber wo konnten sie den wirklich spüren? Und da kam ich drauf, dass wenn Menschen Geschichten erzählen darüber, wo sie Sinn erfahren, dass das ihnen auch hilft, ihren Sinn auszudrücken. Und dann kann man aus dieser Geschichte heraus Leuten dann auch zuhörend, gestaltend, empfehlend helfen, dann daraus wieder was zu finden, wo sie wieder Sinn erfahren können. Und aus dieser Gesprächserfahrung, die ich dort hatte, habe ich dann was entwickelt, dass man diese Stories auch aufschreiben und übers Internet Leute zum Sinn finden anbieten kann. Das ist also ein anderes Produkt inzwischen, dass wir Plattformen auf dem Internet anbieten, Menschen zusammenzubringen, die eigentlich den gleichen Sinn suchen, also praktisch sich dann finden in einem Feld auf eine fast selbstorganisierte Art, um dann Dinge gemeinsam zu tun, wo sie eben ihrem Sinn gemeinsam nachspüren. Das ist ein anderes wichtiges Thema für mich. Wie finden sich Leute, die eigentlich wirklich das Gleiche wollen, so dass sie das auch durch die Ressourcen, die sie dann zusammenbringen, auch in die Welt bringen können, ne?
Es dürfte ja ein Phänomen unserer Zeit sein, vielleicht immer schon, aber in unserer Zeit besonders, dass die Frage, wie wir einzeln, aber vor allem auch miteinander Sinn finden, der für uns auch miteinander hält, also da, wo wir uns verständigen können über Sinn, weil es ist ein Ding zu sagen, selber irgendwas als sinnvoll empfinden zu empfinden, aber sich über Sinn verständigen zu können, war, ich sage mal, in einer vorgegebenen Gesellschaft des Mittelalters leichter, weil da im Prinzip, was Sinn eigentlich ist, schon definiert ist und nur runtergebrochen werden musste auf die jeweiligen Realitäten, wo ich als Kaufmann oder als Ritter oder als Bauer mich in diesem Sinnhorizont eingliedere, auch in einer modernen Gesellschaft der Wissenschaftsorientierung ist es in einer gewissen Weise der Fall, zumindest seit der Postmoderne, hat sich der Sinn so aufgesplittert, dass man auch sagen könnte, dass es ihn eigentlich nicht gibt, in einem Vorgespräch, gerade zu dieser Aufzeichnung jetzt, hast du gemeint, dass deine Arbeit mit Führungskräften auch darauf orientiert ist, dass Führungskräfte nicht Sinn finden müssen, sondern Sinn verwalten müssen.
Ja.
Das finde ich eine spannende Einschränkung. Gleichzeitig, ich kann nicht was verwalten, das es nicht gibt. Und ich finde es mal spannend, wie du ausgeführt hast, dass Sinn einfach ein Kapital ist, ja. Dass wir unsere Arbeit dann gemeinsam als sinnvoll empfinden, das erlaubt dann für den Betrieb erfolgreich zu sein. Aber wie finden wir als Betrieb, als Führungskräfte den Sinn, um ihn dann auch so verwalten zu können, dass wir gemeinsam uns in dem finden miteinander?
Ja, also mit dir kann ich mal versuchen, es so auszudrücken. Was ein Unternehmen tut, ist im Grunde ein großer Dialog. Ein Dialog, der natürlich vermittelt ist dann durch handfeste Produkte und Gebrauchsanweisungen, Werbeanzeigen, aber auch durch Begegnungen, ganz viele Begegnungen zwischen Menschen, die in einer Organisation intern zusammenkommen, aber vor allen Dingen in der Membran mit dem Rest der Welt zusammenkommen. Und der Sinn, der für Führungskräfte das ist, was sie sachwalten, das sagt man nicht verwalten, klingt ein bisschen abwickelnd, sondern mehr, wo sie das wirklich auch kultivieren, pflegen und auch ja, mehren sollten eigentlich. Den Sinn sollte mehr Sinn geben durch Organisationen, nicht weniger. Das ist der Sinn, der durch die Leistungen einer Organisation in dem Rest der Welt entsteht, weil die dann eben diese Organisation auch schätzen, wertschätzen und letztlich auch bereit sind, ganz viel Geld zu bezahlen oder jedenfalls genug Geld zu bezahlen für den Austausch mit dieser Organisation. Das heißt, die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens entsteht aus der Sinnhaftigkeit des Unternehmens, nicht andersrum. Und dieser Ursprungssinn entsteht im Führungsteam nicht unbedingt neu, sondern in aller Regel haben wir schon bestehende Organisationen und Leute, die dann Verantwortung bekommen, in dieser Organisation eben führende Rollen auszufüllen. Und da ist unsere Arbeit in Frendi darin konzentriert, Menschen zu helfen, den eigenen Sinn in dieser Führungsrolle für sich selber klarer zu bekommen. So, das hilft das so der Coaching-Aspekt für das Teammitglied. Und aus dieser Sinnklarheit für einen selbst dann aber auch zu wissen, was entsteht eigentlich für einen Sinn für das, was wir hier zusammen tun? Und für wen entsteht der Sinn? Das heißt, da ist ein Stakeholder eine ganz wichtige Gruppe für die Strategiearbeit, die wir machen. Stakeholder sind also ja, Gruppen von Menschen, die eben von der Arbeit einer Organisation mehr oder weniger betroffen sind. Und das können Regierungsmitglieder sein, das können Kunden sein natürlich, aber es können auch Lieferanten sein, Leute, die man irgendwann vielleicht einstellen möchte. Und da ist es wichtig zu verstehen, was für solche Leute Sinn macht, um dann entsprechend die Leistungen einer Organisation sinnstiftend zu gestalten. Das heißt aber nicht, dass der Sinn von den Führungskräften in dem Sinne erfunden wird, sondern eher gefunden, dass man sich eben sinnforschend mit dem beschäftigt, was für Stakeholder gerade wirklich wichtig ist und wichtig wird. Also die Zukunft ist da eigentlich der ganz wichtigste Stichwortgeber. Also ein Prozess, den wir in diesem Jahr in die Welt bringen von Frendi, ist, dass wir Führungskreise insgesamt für 11 Jahre in die Zukunft reisen lassen, um sich genau damit zu beschäftigen, was entsteht eigentlich an Themen und an wichtigen Zusammenhängen für die Gruppen von Menschen, die für unsere Organisation ganz wichtig sind. Und wie sieht für die die Welt aus in 11 Jahren? Das heißt, was ist für Menschen dann sinnvoll? Und das spiegelt sich dann zurück in den Entscheidungsprozess dieses Gremiums, dass sie wirklich aushalten müssen, wie passend ihr Unternehmen noch ist auf die Sinnlandschaft in 11 Jahren, um diese Diskrepanzen auch zu spüren und aus denen heraus dann zurückzukommen in das Jahr 2024 und zu sehen, was für Prozesse, Projekte müssen wir jetzt eigentlich anstoßen, damit wir in 11 Jahren immer noch sinnvoll sind oder vielleicht noch mehr sinnvoll sind als jetzt. Also was sind die Bewegungen, die da entstehen? Und nicht nur im Sinne eines Vorhersagens der Zukunft oder so, das kann ja eh keiner, sondern eher im Sinne eines Spürens. Das ist ein eher kreativer Prozess, den wir Führungskräfte da machen lassen. Also die werden da auch Künstler, ohne dass sie das in ihrer Job Description ausdrücklich finden müssen. Aber das ist ein Teil dieser Arbeit, also dass man Gestalt gibt für ein Ganzes. Und das ist, wo dann der Sinn natürlich diese Gestalt erst zusammenbringt, sonst gibt es sie nicht, ne?
Jetzt einfach auf deine Erfahrung bezogen, wie gelingt es den Führungskräften oder euch mit den Führungskräften, ihr gemeinsamen Sinn zu finden? Weil, also für mich ist es einfach vorzustellen, einfach, dass der Bottomline stimmt und dass das ein Unternehmen in dem Sinn nachhaltig ist. Aber gemeinsam einen Sinnkern zu finden, das ist ja ein hochkomplexes Unternehmen, wo du mit allen einzelnen Menschen, die hier mit dir beschäftigt sind, mit den Menschen, mit denen du wirtschaftlich verbunden bist, mit den wirtschaftlichen Feldern, in denen du stehst, den gesellschaftlichen, kulturellen Feldern, irgendwie gemeinsam nach sowas Komischem wie Sinn suchst. Wie soll man sich das vorstellen und wie funktioniert das?
Ja, wir brechen das schon runter in Führungskreisen oder Managementkreisen, vertrautere Begrifflichkeiten. Das heißt, also es gibt einen Prozess, wo wir die Mitglieder dieses Führungsteams anhalten, auch selbst Gespräche, die sie mit Stakeholdergruppen führen, weil das sind ja Menschen, die ständig in Sitzungen sind und Gespräche führen, dass sie solche Gespräche entweder dahin lenken, dass sie rausbekommen, wie die Welt wirklich für diesen Stakeholder ausschaut und wie sich diese Welt entwickelt, wohin sich das bewegt, oder dass sie eben schon gehabte Gespräche daraufhin nochmal überprüfen, was lerne ich denn daraus darüber, was da entstehen will. Das heißt, die Sinnsuche, die wird in konkrete Anweisungen und Heuristiken übersetzt, und wir müssen das Wort Sinnsuche gar nicht erwähnen, sondern es geht eher darum, rauszukriegen, ja, was bewegt denn die Menschen, unabhängig von dem, was ihr tut, was bewegt sich für die schon? So dass man darauf dann Verantwortung übernehmen kann, indem man darauf dann eine Antwort anbietet und die organisiert wird in der Organisation. Das heißt, eine Bank, die merkt, dass die Fintechs ihnen nach und nach eigentlich alle wertschöpfenden Prozesse abnehmen, viel günstiger anbieten und die Leute können das selbst machen und die letzten Kunden, die sie haben, sterben bald aus. Eine solche Bank steht eigentlich in einer Sinnkrise. Und wenn dann die Führungsmitglieder einer solchen Bank sich fragen, ja, was machen wir denn dann noch, wenn in 20 Jahren oder in 10 Jahren unsere Kundenbasis sich halbiert haben wird, weil die Leute alle sterben und neue kommen nicht? Dann ist das schon eine Frage, wo man sich fragt, na, welche wichtigen Gruppen gibt es denn für uns, wo bewegen die sich hin und was können wir aus dem Kapital einer bestehenden Organisation an neuen Angeboten entwickeln, die eben nicht von den Fintechs aufgefressen werden, oder eine andere Strategie wäre, selbst ein Fintech zu werden und so weiter. Das heißt, die Diskussionen, die wir dann in den Führungskreisen wirklich moderieren, haben sehr mit den praktischen Inhalten zu tun, die diese Menschen natürlich Tag ein, Tag aus ja, in ihrem Umfeld haben. Und was wir tun, indem wir sie 11 Jahre lang in die Zukunft reisen lassen, ist ein enormer Langfristgewinn. Weil die meisten Entscheidungen, die Manager treffen, die gelten für die nächste ein, 2 Wochen oder vielleicht für ein halbes Jahr. Das sind so Horizonte, die fast ständig im Vordergrund stehen. Und da einen Schritt zurückzutreten und dieses Gesamtgestalt entstehen zu lassen in dem gemeinsamen Raum, das ist, was wir als Leistung da anbieten, ne? So dass man dann den Sinn auch begreift. Ganz, ganz, ganz praktisch.
Wenn ich dir zuhöre, verstehe ich eigentlich zum ersten Mal, wie wesentlich, ich sage mal, die Firmen, die Geschäftsfelder sind, die unsere Kultur insofern gestalten, als im Kontext einer Realentscheidung, wo Geld hinfließen soll, man sich verständigt, was man machen möchte. Und das ist jetzt für eine Einzelfirma interessant, aber das ganze Gewebe unserer Gesellschaft besteht ja darin, buchstäblich, worin wir investieren. Und diese Entscheidungsfelder, die du hast, strukturieren sozusagen uns als Gesellschaft, weil das die Entscheidungen sind, wo auf irgendeine Weise Verständigung gelingt oder misslingt. Zwei Themen kommen für mich da in die Sichtbarkeit. Das eine ist die Fähigkeit, sich zu verständigen. Und das andere ist schlicht und einfach Macht. Es gibt sozusagen, ich sage, gewisse Players in diesem Spiel, deren Verständnis, was gemacht werden soll, spielt eine andere Rolle als andere. Wie vermittelt ihr?
Ja, also unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, also auf der Führungsebene, sind per Definition welche, die schon etwas mehr Macht haben als der Durchschnitt aller Menschen, ne? Das heißt, da geht es ja darum, wie können sie ihrer Verantwortung in dieser Rolle gerecht werden? Also reden wir weniger über ihre Macht, sondern mehr über ihre Verantwortung, was dann der innere Antrieb ist, die Macht auf eine bestimmte Weise oder eine andere auszuüben, ne? Also ist die Macht selbst, die ist ja eine Möglichkeit. Die Frage ist, was macht man damit, ne?
Das ist interessant, weil wenn dem so ist, ist Teil der Arbeit, die ihr bei Fendi macht, dass die Menschen, die hier einfach aufgrund ihrer Machtposition Macht ausüben, ich sage mal, auch auf ihre Menschlichkeit zurückgeführt werden, in der sie ihre Verantwortung in einem umfassenderen Sinn wahrnehmen können.
Ja.
Das heißt, mein Verständnis, wie ich manage, hat mit meinem Selbstverständnis zu tun. Wenn ich ein tieferes Verständnis von mir und vom Leben und von meinem Umfeld wahrnehme, wird sich die Art und Weise ändern, wie ich Verantwortung wahrnehme.
Ja, vor allen Dingen ist die Verantwortung eben nicht gegenüber der Bottomline. Die Bottomline
Ja.
ist ein später Indikator des Geschäftserfolgs, weil die Bottomline bildet ab, was ich bisher für Geschäfte gemacht habe. Die Verantwortung habe ich aber gegenüber der Zukunft, weil die Entscheidungen, die ich jetzt treffe oder nicht treffe, bedingen, wie die Bottomline in 10 Jahren aussieht oder in 5. Und das ist der Horizont, wo wir die Aufmerksamkeit unserer Führungskreise hinrichten, dass sie von dort aus das gestalten, weil das ist, wo die Führungskraft tatsächlich was tut. Also der Gewinn ist ja ein Ergebnis der Geschäftstätigkeit, aber die eigentliche Geschäftstätigkeit, das ist ein Investieren nicht von, auch von Geld, aber vor allen Dingen werden Menschen in bestimmte Aufgaben hinein betraut, werden Fabriken gebaut oder abgerissen, werden Infrastrukturen gelegt, werden IT-Projekte gestaltet. Also die Leute arbeiten ja, die produzieren ja nicht direkt Geld. Wir alle arbeiten. Und das ist, was in der Wirtschaft wirklich passiert. Also das nur auf den Geldaustausch zu reduzieren, das würde ja bedeuten, wir hätten nur die Börse und die Banken und sonst gar nichts. Das stimmt ja nicht. Wir haben ganz viel materielles Tun. Und das ist, was unsere Zivilisation dann ja auch ausprägt. Also Kleidung, die wir tragen, das Essen, was wir essen, die Häuser, die wir bewohnen, die Verkehrsmittel, die wir nutzen, das Internet, was wir jeden Tag an- und ausschalten, das sind ja alles Dinge, die zwar mit Geld zusammenhängen, die aber nicht direkt Geld sind.
Könnte man das, wenn ich das sagen, von der Perspektive unserer gesellschaftlichen Krise her betrachte, sagen, dass viele unserer Krisen damit zu tun haben, dass die Art und Weise, wie wir miteinander Gesellschaft machen, die Bottomline sozusagen kontextlos zum dominierenden Faktor geworden ist und wir wahrnehmen, das funktioniert nicht. Und
Ja.
dass dein Verständnis und die Art und Weise, wie du mit den Führungskräften arbeitest, das zu sehen, also die Bottomline einzubetten in die Zusammenhänge, in denen wir sehen, und letztendlich etwas wie eine Weisheitskultur in eine Entscheidungskultur hier mit einzubauen.
Ja. Ja, ich fühle mich sehr verstanden, Thomas. Das ist tatsächlich, worum es geht. Es gibt praktisch, wenn man jetzt sagt, die Entscheidungsarbeit von Managern ist auch sowas wie ein Geschäftsprozess, um es mal ganz banal zu sagen, im ersten Ansatz, dann hat dieser Prozess einige Mängel, weil Manager, wenn sie zusammenkommen, eben sehr viele Annahmen weder befragen noch überhaupt sich dessen bewusst sind, dass sie die Annahmen schon haben, weil sie eben sehr kurzfristig, sehr schnell auf tausende Dinge, die auf sie hineinstürmen, sofort immer eine Ja, Nein, machen wir so, bitte du mach das, also Anweisungen geben müssen. Und in diesem Befehlsmodus ist man ja fast wie in einer Krise. Also, dass man eben so ganz schnell den Ball immer wieder weiterspielt, weil das ist der Alltag eines Managers in aller Regel. Und aus diesem Alltag, wo man die Dinge im Grunde da hält, wo sie gerade sind, holen wir diese Führungskreise bewusst heraus, weil es auch offensichtlich ist, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Also es gibt unheimliche Veränderungen, wenn wir 11 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, ins Jahr 2013. Dann gibt es viele Themen, die wir heute haben. Das hätten wir uns im Jahr 2013 nicht träumen lassen, dass wir uns heute so intensiv damit beschäftigen. Ne? Und das ist das Gleiche, wenn wir in die Zukunft schauen, wird das wieder passieren. Also die Trends, die wir haben, sind ja keine linearen, berechenbaren Trends, die in kleinen Schritten passieren, sodass man mit kleinen Anpassungen das schon so hinkriegt, also mit dem bestehenden Managementmodell, dem dominanten, sondern wir müssen uns mit Veränderungen beschäftigen, die geometrisch wachsen, die so sie eben, dass die Pandemie hat uns sehr gelehrt, was es bedeutet, wenn es sich aufschaukelnde Zyklen gibt, wenn es Wachstumskurven gibt, die tatsächlich wachsen. Und das sind viele Phänomene, die wir heute haben, haben diese Eigenschaft. Und es gibt völlig überraschende Dinge, die auf uns hereinbrechen. Und damit müssen wir auch umgehen. Und von daher ist es uns wichtig, dass Führungskräfte ja eben nicht nur auf den Status quo verwaltend praktisch agieren, wozu sie meistens gezwungen sind durch die Umstände, sondern eben auch den größeren Zusammenhang für sich klar machen und den dann auch vermitteln können. Warum investieren wir jetzt in ein neues Geschäftsfeld? Ja, also wir haben das abgeschätzt. In der Zukunft kommt einiges auf uns zu, vom Klimawandel bis hin zu erhöhter Kriegswahrscheinlichkeit, bis hin zu und so weiter, bis hin dazu, dass bestimmte Kunden das und das brauchen. Also müssen wir jetzt anfangen, in den Bereich auch zu investieren und damit wir da eine zusammenhängende Kette haben, die von dort bis dort geht. Also das ist dann eine sinnvolle Geschichte, die man als Geschäftsführer erzählen kann und das sowohl Kunden wie Mitarbeiter wie Investoren motiviert.
Aber diese sinnvolle Geschichte funktioniert auf einer höheren Ebene, weil wir mit dem so langsam diese Methode, die ihr hier anwendet, wenn ich das mit Methode nennen kann, Führungskräfte in dieses Szenario zu geben, wo sie in die Zukunft 11 Jahre von jetzt hineinversetzt werden und sich dort orientieren müssen oder entscheiden müssen oder einfach wahrnehmen müssen. Das macht ja etwas mit einem Menschen. Ich
Oh ja.
sag's mal so, die Hypnotisierung durch den Quartalsbericht, die wahrscheinlich bei Führungskräften ein wichtiges eine menschliche Realität ist, einfach weil der Quartalsbericht so wichtig ist, auch für ihr Leben und für wer sie sehen. Der Quartalsbericht hat in diesen 11 Jahres Perspektive, der funktioniert nicht.
Na, der
Und weil
ist
er nicht funktioniert,
wissenswert.
kommen Dinge in die Sichtbarkeit, die normalerweise durch den Quartalsbericht und die Fokussierung verdeckt werden. Wenn ich als Mensch sozusagen den Blick öffne und anfange, eine Geschichte zu entdecken, eine gemeinsame Geschichte, die in dieser 11-Jahres-Perspektive Sinn macht, werden andere Dinge für mich in den Vordergrund kommen und andere Dinge in den Hintergrund kommen. Das ändert mich als Menschen in meiner Sicht, in der ich dann am Schluss auch wieder auf den Quartalsbericht blicke.
Ja, manche Leute nennen das das Aha-Erlebnis. Es gibt ein Vorher-Nachher nach dem Motto, jetzt habe ich was verstanden. So diese Art von Effekt, den beobachten wir da schon. Ne? Also es renkt sich da gewissermaßen mental was ein. Und das ist kein individueller Prozess, sondern der entsteht dadurch, dass die ganze Gruppe da durchgeht. Ne? Es ist dann also eine geteilte Vision sozusagen von einer Zukunft, die nicht unbedingt sicher so passieren wird, aber die genug Wahrscheinlichkeit hat oder Realität, die man spürt, dass sie wirklich möglich ist, um Entscheidungen im Jetzt auch daraufhin ausrichten zu können. Ne?
Um das klarzustellen, ihr arbeitet jetzt nicht mit Führungskräften, sondern mit Führungsteams.
Genau. Also es ist keine
Und
individuelle Arbeit im Einzelcoaching, sondern wir begleiten das ganze Team. Ne?
was natürlich die Kraft entfaltet, dass dann das, was das Aha-Erlebnis ist, ein kollektives Aha-Erlebnis ist, das sich sozusagen auch als kollektive Geschichte hält und dann ein Gewicht hat, weil die Geschichte einmal gemeinsam so gesehen wurde, ist etwas in der Sichtbarkeit, das gar schwieriger wieder rauszukriegen ist, weil man es ja nicht alleine gesehen hat, sondern miteinander so gesehen hat.
Ja, also die machen gemeinsam eine Erfahrung im Team, die im Grunde einen gemeinsamen Boden stiftet, auf dem man dann Vereinbarungen trifft. Also es stellt eine neue Gemeinsamkeit her, die aber eben eine qualitative Gemeinsamkeit ist, die man natürlich dann auch in Zahlenmodelle packen kann und so weiter. Aber was nicht, das ist dann schon eine Entwicklung aus diesem Prozess heraus.
Ist das als Herangehensweise, was Fendi macht, sozusagen die Hauptorientierung, Führungskräfte zu einem besseren Führungsstil zu finden, diese andere Ebene von Wirklichkeit wahrzunehmen, sie gemeinsam wahrzunehmen, andere Wahrnehmungsformen so zu entwickeln und das so zu verankern, dass es nachher in der betrieblichen Realität Gewicht bekommt.
Ja, da sprichst du so etwas aus. Was ist das Gründungsmotiv von Friendly?
Okay.
Also ich habe Friendly gegründet mit meiner Kollegin Jackie Tombs aus Großbritannien. Und unsere erste Arbeiten hingen damit zusammen, dass wir Führungskräften praktisch in das Denken hineingeschaut haben. Und die Denkfähigkeit mit Hilfe eines Modells von Otto Laske beschrieben haben. Und dann sieht man, wie Menschen eben denken können und auch wie sie nicht denken können. Weil wenn ich eine komplette Palette habe von allen möglichen Denkformen, dann sehe ich, wie viel Anteil an Denkformen hat ein Mensch, indem er sie in einem Dialog auch verwendet. Und die, die er nicht verwendet, davon gehen wir aus, dass sie zumindest nicht sehr verfügbar sind für diese Person. Und weil man sie schon anstößt, also als Dialogpartner und sie provoziert, ob sie nicht kommen, aber dann kommen sie manchmal eigentlich auch nicht, weil sie eben keine mögliche Form sind für diese Person, auch wenn sie objektiv möglich sind. Und wir haben das mit sehr vielen Führungskräften gemacht, auch als Einzelassessment praktisch, wo man schaut, na, wie fähig ist denn eine Person, um auch ihre Rolle auszuüben. Und da geht es darum, wie beherrsche ich Komplexität, jetzt als einfachen Begriff, aber das ist eine Fähigkeit, die eben auf eine Bewusstseinsfähigkeit rekurriert, die noch dahinter liegt. Und wie bewusst ist man praktisch in seiner Arbeit? Ne? Das ist, was wir dadurch beschreiben können. Und da fiel uns auf, wir haben das dann auch über 3 Jahre in einem geförderten Projekt auch ein bisschen erforschen können, was wir da eigentlich sehen. Da fiel uns auf, dass viele Menschen das systemische Sehen eigentlich ganz schlecht können. Also viele Leute können lineare Projekte sehr gut in den Weg bringt. Das ist ja auch, was Manager in aller Regel tun. Aber viel weniger von Führungskräften können auch Zusammenhänge sehen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind oder interessieren sich auch gar nicht dafür. Also sie suchen sie gar nicht erst. Ne? Aber Systeme ist genau das, dass es eben Elemente gibt, die miteinander verbunden sind, auf sichtbare, aber auch auf weniger sichtbare Weisen, sodass, wenn ein Effekt links passiert, auf einmal rechts eine Wirkung entsteht, aber man ganz überrascht ist davon, wenn man diesen systemischen Beziehungen gar nicht untersucht oder als überhaupt als möglich angenommen hat. Und von daher ist das eine Quelle in diese Arbeit hinein, dass wir eben durch diese Zeitreise und dass wir das ganze Team mitnehmen, die Menschen sich gegenseitig komplettieren in ihren Denkfähigkeiten und dadurch eine Gesamtgestalt entstehen kann, die keiner einzeln hätte bauen können. Ne? Das heißt, da entsteht praktisch ein Blick auf ein System, was im Wandel ist, was sich bewegt, was eine gewisse Lebendigkeit hat. Also es ist kein, es entsteht eben ein, ja, man könnte fast sagen, ein Kunstwerk, auch wenn es sich mit ganz banalen Dingen beschäftigt, wie Glasfaserleitungen oder der Grundversorgung mit Nahrungsmitteln oder so.
Jo, oder wenn man das Kunstwerk von der anderen Seite betrachtet, von der Entwicklung menschlicher Beziehungen,
Ja.
die in Arbeitszusammenhängen natürlich vermittelt mit Glasfasern und was immer, schon in einem kulturellen Kontext stehen, die sind ja bereits sozusagen in Arbeitszusammenhängen,
Ja.
und haben ein gewisses Verständnis, was das heißt, in einem Arbeitszusammenhang zu sein, mit diesem Zeit, mit dieser Zeitreise verändert sich die Wahrnehmung, was dieser Arbeitszusammenhang ist, oder die Kulisse, vor der dieser Arbeitszusammenhang erscheint, ist auf einmal dramatisch anders.
Genau.
Und dadurch ist es möglich, Dinge zu sehen, die wir gemeinsam als Arbeitsteam vorher nicht wahrgenommen haben, weil wir einfach diesen Blickwinkel nie eingenommen haben. Und das, was du machst, ist, nachdem das ein größerer Blickwinkel ist, der einfach größere Zeiträume mit einschließt, dass hier größere Zusammenhänge unseres Menschseins im Kontext von Betrieben und Wirtschaftsbetrieben sichtbar wird und wir gemeinsam uns dem stellen können, schlicht und einfach, weil wir es sehen.
Ja. Und es ist auch nicht nur begrenzt auf Betriebe oder Wirtschaftsunternehmen. Wir bereiten gerade eine Konferenz vor im Haus von Jean Monnet für junge Führungskräfte aus der Ukraine. Und da ist der Fokus, was wird ein moderner demokratischer Staat sein und welche Führungsqualitäten braucht die Ukraine dafür? Und wie können europäische Fördermittel dafür auch auf eine intelligente Weise eingesetzt werden, wo es dann auch um wieder was sehr Spezifisches, Handfestes geht, was dann am Ende rauskommt, aber wo wir da praktisch eine ganze Gesellschaft versuchen aufzuspannen und als Gesamtbild zu sehen. Ne?
Lass mich hier einen Schwenk machen, weil das, was ich hier verstehe, ist sozusagen die Kultivierung von schon bestehenden Zusammenhängen, Arbeitszusammenhängen oder hier
Ja.
politischen Zusammenhängen im Kontext der Ukraine. Aber die Art und Weise, wie wir gemeinsam, verzeih, wenn ich den Begriff wieder so reinbringe, Sinn finden,
Ja.
stellt sich natürlich auch umgekehrt, von unserer individuellen Perspektive, dass wir gewisse Sinnvorstellungen haben oder einfach was uns wichtig ist, wir aber in einer Welt leben, in der wir ziemlich hineingewürfelt sind und es schwierig ist, hier Strukturen zu entwickeln, wo wir gemeinsam größere Wahrnehmungen von einem sinnhaften Leben entfalten können. Und ihr habt da etwas mitentwickelt oder zumindest gefördert. Das nennt sich Matchmaker, was sozusagen die gleiche Frage von der anderen Seite her angeht. Kann man das so formulieren?
Ja, wir nennen es Story Matcher, weil das vermittelnde Element sind Geschichten. Und Geschichten sind nämlich sinnvoll, sonst wäre es keine Geschichte. Das heißt, wir bieten praktisch Menschen an, das, was für sie sinnvoll ist, durch Geschichten auszudrücken, indem sie aus vielen Geschichten sich die Geschichten aussuchen können, die für sie tatsächlich, wenn sie diesen Auswahl treffen, am sinnvollsten sind. Das heißt, ich kann das, was ich für einen Sinn suche, ausdrücken, indem ich eine Auswahl von Geschichten treffe.
Nur um das für den Hörer und die Hörerin offensichtlich zu machen, wir reden hier von etwas, das sich auch als Internetseite manifestiert hat,
Ja.
wo Menschen, so wie du und ich, mit den Wertvorstellungen, mit den Träumen, mit den Geschichten, die ich habe, ich mich einbringen kann auf dieser Webseite. Und ich Menschen finde, die hier mit dem in Resonanz gehen können, damit hier einfach Verbindungen entstehen, die es eben noch nicht gibt. Also das Gegenteil von einer Firma, sagen, das Gewebe geändert wird oder erweitert wird, kommen hier Einzelelemente zusammen, um hier getrieben von einer gemeinsamen Story dann was auch immer gemeinsam unter Umständen machen zu können.
Ja, also wie du sagst, das passiert auf dem Internet. Die Stories sind schon formuliert. Ich muss also nicht meine eigene Story jetzt irgendwie aufschreiben oder das haben wir durch Interviews gemacht. Und wenn jemand sagt, ich finde aber gar keine Story für mich, dann machen wir ein Interview und lauschen dann auf die Story, die jemand wirklich sagen kann. Aber die meisten Leute finden aus den vielen Stories, die andere Leute schon mal erzählt haben, sehr viele, die anregend sind. Also, das ist so, wie wenn man in der katholischen Tradition, habe ich mal, als ich noch sehr viel jünger war, so Bücher in die Hand bekommen, wo so Heiligengeschichten erzählt werden, ne? Und die Idee dieser Bücher war, dass der suchende junge Gläubige eben seinen Patron findet, der Heilige, der für ihn Sinn stiftet durch die Legende, die sich um diesen Heiligen rankt. Und das ist im Grunde das gleiche Prinzip, was wir hier haben, nur dass die Heiligen halt Menschen sind wie du und ich und nicht von irgendeiner Institution mit einem Schein belegt wurden, sondern Menschen, die eben Sinn erfahren, weil sie über Geschichten ausdrücken, was in ihrem Leben Besonderes passiert ist. Und diese Momente sind erfasst, sind in kurzen, zusammengefassten Geschichten so dargestellt, dass man sie im Internet auch lesen kann. Und dann suche ich mir aus diesen möglichen Geschichten die aus, die für mich auch wirklich anziehend sind.
Um die Geschichte weiterzuschreiben, diese Menschen, die das machen, die auf diese Webseite gehen, die machen dann auch etwas miteinander.
Ja, also sobald ich weiß, welche Geschichten du magst,
Ja.
damit gibst du sehr viel über das, was für dich sinnvoll ist, bekannt, weil es gibt ja nicht nur eine Geschichte, die du aussuchst, sondern es gibt gleich so ein Bündel von fünf. Das heißt, viele Aspekte von Sinn kommen da zusammen. Die sind schon vorausgewertet, weil die Geschichten schon analysiert sind. Das heißt, wir können dir sofort spontan ein Feedback geben. Wo stehst du in deiner Weisheitssuche? Welche Muster von Sinn sind bei dir dominant und was können wir dadurch über dich sagen, wie du im Leben stehst und was für dich mögliche andere Themen sind, die in den Geschichten gar nicht vorkamen? Das ist so das erste Feedback, was wir auf der Webseite storymocha.com den Leuten auch ganz umsonst anbieten. Also ihr könnt das ausprobieren und schauen, wie sieht diese Form von künstlicher Intelligenz mich in dem, wer ich sein will. Der nächste Schritt ist, dass man dann Leute findet, die das Gleiche sein wollen oder sehr Ähnliches sein wollen und sie dadurch zusammenbringt, dass da was entstehen kann.
Macht sie den Schritt auch, oder?
Den Schritt machen wir und das ist jetzt allerdings ein Geschäft, was noch das erste Produkt hat von vielen, die damit möglich sind. Und die erste Anwendung ist, dass wir Menschen mit für sie passenden Coaches zusammenbringen, wo der Unterschied zwischen Coach und Coachee so ist, dass der Coach irgendwie, ja, wie soll man sagen, umfassendere Sinnfähigkeiten hat als der Coachee, sodass wenn ich einen Coach finde, der durch dieses System mit mir vermittelt wird, ich zumindest einen passenden Coach finde und nicht jemand, der eigentlich weniger kann als ich. Das ist also der Unterschied zum inhaltlichen Coaching. Also ich finde nicht unbedingt, ich habe, sagen wir, ein Thema rund um Karriereentwicklung, aber ich finde dann von den vielen Coaches, die sich mit Karriereentwicklung beschäftigen, halt solche, die im Grunde mir so einen Schritt voraus sind in der Art, wie sie Karriere verstehen und wahrnehmen, also eine größere Gestalt beleben als die, mit der ich da hineinkomme, sodass ich auch wirklich eine entsprechende Unterstützung bekommen kann und nicht einfach nur jemand, der eigentlich von mir beraten werden könnte, weil er kleiner ist als ich, in Anführungszeichen, kleiner im Sinne von des mentalen Raums, den jemand belebt, ne? Also da übersetzen wir die Geschichten praktisch in ein Modell von Erwachsenenentwicklung, wo man auch sagen kann, wer kann im Prinzip einen umfassenderen Raum mental halten, verglichen zu jemand anders. Also das können wir aus diesen Geschichten auch herausziehen, ne? Die Leute zusammenstellen, indem sie die auswählen. Und das gibt dann also eine passende Coach-Coachee-Beziehung. Also
Magst du
eine Art
nochmal?
Partnerschaftsvermittlung, aber für den Aspekt, dass man eben eine Lernpartnerschaft damit miteinander eingeht, ne?
Magst du noch einmal die Webseite sagen?
Ja, die heißt storymatcher.com.
Ja. Okay.
Und das Produkt, was wir gerade noch entwickeln, das gibt es also noch nicht, aber das würde heißen innercompass@storymatcher.com. Das heißt, ist dann auf dieser Seite auch demnächst verlinkt. Aber man kann den Test schon machen und sein Feedback bekommen. Noch nicht den Code, das kommt in ein paar Wochen.
Lass mich persönlich fragen. Ja. Einerseits, das, was du eben in Fendi machst, ist speziell diese Zeitreise. Aber andererseits auch dieses Story-Matcher-Projekt. Das sind Dinge, die dich motivieren. Was ist die Story, die dich in beiden Feldern motiviert, dich hier zu engagieren?
Ja, also gestern hat mich jemand gefragt, was ist in deiner Kindheit passiert, Rainer, dass du heute das tust, was du tust? Und da ist mir aufgefallen, dass ich als Jugendlicher sehr aktiv war in der Pfadfinderbewegung. Und das war für mich ein sehr spannender Raum. Also ich fange erstmal mit einer Geschichte an, wie du merkst. War für mich ein sehr spannender Raum deswegen, weil der war elternfrei und erwachsenenfrei. Und das war für mich als Jugendlicher extrem wichtig, weil ich hatte die jugendliche Annahme, dass das ja alles ein Schmarrn ist, was die Älteren da machen und dass das doch was Eigenes sein muss. Und hatte dann die Möglichkeit, eben durch eigene Erfahrung auch wirklich Verantwortung tragen zu müssen, nämlich die Verantwortung für die etwas jüngeren Pfadfinder, für die ich dann in einer Leitungsrolle war, schon sehr jung mit 14, 15 Jahren. Ne? Und seitdem lässt mich dieses Motiv Verantwortung, was heißt das, wie kann das ausgeübt werden und so weiter, nicht mehr los. Also von daher habe ich eine große Sympathie mit Führungskräften, weil ich mich eigentlich immer auch als jemand empfunden habe, der am besten mit anderen Führungskräften so sich identifiziert. Oder wenn du mich irgendwo in eine Gruppe steckst, dann treffe ich mich irgendwann und habe einen guten Austausch mit denen, die das alles organisieren und halten und so weiter. Das ist so etwas, was für mich sehr natürlich ist. Und da wurde, und das, was meine frühe Erfahrung eben auch war, war die Erfahrung von Sinnlosigkeit. Das ist ja kein ganz neues Phänomen, ne? Also als ein junger, intelligenter, suchender Mensch fand ich sehr wenig wirklich überzeugendes Sinnangebot, sagen wir es mal, ne? Das heißt, die Frage, wie können wir Sinnvolles tun, ist eine Frage, die beschäftigt mich schon mein ganzes Leben eigentlich. Und wenn ich in Organisationen, als ich kam in die Europäische Union hinein als junger Beamter, und hatte den Eindruck, das ist ein extrem sinnvolles Projekt, aber wieso spricht ja keiner von dem, was wir hier eigentlich machen? Wieso machen die Leute nur irgendwelche Verfahren, Prozesse, bürokratische Abwägungen, Innovation von, wie kontrollieren wir anders, aber nicht unbedingt, wie stellen wir den Frieden in Europa wirklich her, ganz praktisch. Und da kam ich auf Jean Monnet als den Gründer, der eben eine Methode hatte, wie Dinge sinnvoll entstanden sind. Und ich habe von den Memoiren von Jean Monnet sehr viel gelernt, auch für die Arbeit mit Friendly. Wie kann ich Menschen, die wirklich große Verantwortung tragen, in Jean Monnets Beispiel waren das dann Staatschefs und Außenminister und Leute, die sehr viel Geld investieren oder so, wie bringt man die dazu, gemeinsam zu wirken für einen größeren gemeinsamen Sinn? Und also in dem Sinne, ja, ist das so schon fast meine Lebensgeschichte eigentlich, sich damit zu befassen. Das war irgendwie für mich immer das Wichtigste. Und die Erfindung des Story Matchers, die kam daraus, dass ich tatsächlich ein IT-Projekt betreut habe für einige Jahre in der EU-Kommission, wo es darum ging, wie finden Menschen, also darum ging es nicht in der IT-Projekt, da ging es darum, wie kann man die Personalverwaltung automatisieren, weitgehend. Aber da war ein Prozess, dass Leute eben von einem Job auf den nächsten wechseln. Und mir ging es dann darum, ja, wie kann dieser Prozess auf IT-Weise so gefördert werden, dass Menschen von einem relativ sinnlosen Moment in ihrem Leben in einen deutlich sinnvolleren Moment in ihrem Leben wechseln? Weil dafür ist für mich ein Jobwechsel da. Das war damals eine Minderheitsmeinung in der EU-Kommission. Ich kam damit nicht so ganz durch, aber die Idee des Story Matches entstand daraus. Und die habe ich dann mitgenommen, als ich die EU verlassen habe im Jahr 2012. Und daraus ist jetzt eben so das erste anfassbare Produkt entstanden, was wir dieses Jahr richtig rausbringen.
Ich höre da noch was anderes mit. Auch jetzt, wie du angefangen hast, meine Frage zu beantworten, dass du selbst gesagt hast, dass du mit einer Story geantwortet hast. Die Wichtigkeit unserer Stories für unseren Sinn.
Ja.
Weil, wenn ich sagen, meine Geschichten anfangen, mir oder anderen zu erzählen, kreiere ich ja einen gewissen Zusammenhang von, wie ich die Sinnhaftigkeit von Welt erfahre, ohne es überhaupt explizit machen zu müssen. Einfach in der Art und Weise, wie ich die Geschichten sehe, zeigt sich mein Verständnis von was Leben sinnvoll macht. Und mein dir diese Geschichte erzählen heißt auch unter anderem, hier Verständigung zu suchen. Ich erzähle dir die Geschichte nicht, um dich irgendwie zu beleidigen, hoffentlich, auf den Kopf zu stoßen, sondern um gemeinsam diese Geschichte spannend zu finden, sinnvoll zu finden. Das heißt, in diesem Weben von Geschichten weben wir eigentlich Kultur und Gesellschaft.
Ganz genau.
Und das ernst zu nehmen, und nicht nur sind nur meine Geschichten, sondern das ist eigentlich das Gewebe, das uns dann eine sinnvolle Kultur und Gesellschaft gibt, finde ich schon eine spannende Einsicht.
Ja, und ich würde es noch ein bisschen weiterspinnen. Wir schaffen uns unsere Kultur. Die ist uns nicht traditionell vorgegeben und wir füllen sie immer nur neu aus. Das ist so diese mittelalterliche Haltung, die du mal geschildert hast. Sondern heute geht es darum, dass wir ganz konstruktiv die Kultur uns im Jetzt und Hier miteinander erschaffen, die für uns tatsächlich jetzt und hier am sinnvollsten ist, ne? Und das ist genau das, was wir gerade in dieser Bullshit-Kultur, die wir so stark um uns rum spüren, irgendwie abhanden gekommen ist, dass wir dann eigentlich Bullshit als Kultur haben, statt etwas anderes, was wir ja auch schaffen könnten mit den gleichen Mitteln. Ne?
Rainer, wir sind am Ende unserer Zeit. Danke dir, danke für das Gespräch, danke für deine
Ja. Danke dir, Thomas.